Guten Tag, Herr Sachse.
Guten Tag.
Was hat diese Dopingstudie eigentlich untersucht und zu welchem Ergebnis ist sie gekommen?
Genau, in der Studie, die selbst vom Europäischen Fußballverband durchgeführt wurde, wurden nachträglich eine Menge Urinkontrollen nochmal untersucht von Fußballern, also seit 2008 bis 2013. Und dort kam raus, dass etwa 8% der Kontrollen auffällige Werte hatten, auffällige Testosteronwerte, also Verdacht auf Doping bei diesen Proben. Und das wären dann ungefähr so 68 Spieler gewesen, wo der Verdacht besteht, dass sie gedopt haben.
Ist das eine große Zahl verglichen mit der Gesamtzahl der Spieler im Europäischen Fußballverband?
Naja, 8% bei Proben, die jetzt so zufällig mal auffällig analysiert wurden, nur auf eine bestimmte Methode, also nicht auf alle möglichen Dopingfaktoren, finde ich schon eine relativ hohe Zahl. Dazu kommt, dass von den untersuchten Proben etwa 60% dann von Spielern aus der Champions League gewesen sind. Also das sind wirklich Proben von der europäischen Fußballelite oder weltweiten Fußballelite, kann man auch sagen, auch viele Nationalspieler dazu noch. Und deswegen sind das schon alarmierende Zahlen, die da erstmal zusammengetrommelt wurden.
Es war also eine Untersuchung von zufälligen Urinproben. In der Studie ist eigentlich quasi nur die Rede von Steroiden. Die sind leicht nachweisbar, aber die stehen für ein veraltetes Doping. Ist es nicht ein Schwachpunkt dieser Studie? Sind da nicht vielleicht viel mehr Präparate im Umlauf, die in dieser Studie gar nicht behandelt wurden?
Genau, also das kann man der Studie erstmal nicht vorwerfen, finde ich, weil da sozusagen ganz spezifischer Forschungsschwerpunkt bestand. Aber grundsätzlich stimme ich der Aussage total zu. Also das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Das sind Sachen, die auch relativ leicht nachweisbar sind. Da schaut man sich besonders Entwicklungen an. Also hat sich ein Wert über die Jahre besonders verändert. Da geht es nicht unbedingt um den einen positiven oder auffälligen Wert, sondern eher um die Entwicklung, ob man sozusagen von der Norm abgerückt ist bei seinen eigenen Werten. Und ich glaube, die UEFA hat das auch durchgeführt, weil sie jetzt ab dieser Saison den sogenannten biologischen Pass einführen. Und bei diesem Pass geht es auch mal darum, Entwicklungen zu beobachten. Und wenn jemand davon abrückt, von diesen Entwicklungen, dann könnte es ein Alarmsignal geben, da hat vielleicht jemand gedopt.
Jetzt sind die großen Sportverbände in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen, dass sie besonders hart waren im Kampf gegen das Doping. Diese Studie, über die wir jetzt sprechen, ist aber nicht von Anti-Doping-Aktivisten und die UEFA führt auch diesen Pass ein, von dem Sie gerade sprechen. Sind das Anzeichen dafür, dass es jetzt ein ernst gemeinter Kampf gegen Doping ist?
Alles mal in Relation, würde ich sagen. Also man sieht schon im Fußball, dass sich in den letzten Jahren da etwas entwickelt hat. Auch auf der FIFA-Ebene oder auch auf der deutschen Ebene gibt es Verbesserungen des Dopingsystems. Aber das Dopingsystem bleibt immer noch extrem lückenhaft und das auch besonders im Fußball. Die UEFA spricht jetzt selbst davon mit der Einführung des biologischen Passes, dass wir das stärkste Anti-Doping-System haben, was es jemals gab im internationalen Fußball. Da muss man immer im Hinterkopf haben, hier spricht ein Sportverband, es geht um seine Sportart und er möchte das Beste für seine Sportart und tastet sich sozusagen heran. Und dieses Herantasten kommt einerseits durch den Druck, öffentlichen Druck zustande, dass sie auch ein bisschen mithalten müssen. Es kommt auch dadurch zustande, dass der Welt-Anti-Doping-Verband für alle Sportarten neue Regeln eingeführt hat. Deswegen muss der Fußball zwangsweise auch mitziehen und besser werden. Und das ist auch natürlich fürs Image, also je mehr über Doping in der eigenen Sportart gesprochen wird, desto mehr müssen sie auch machen, um dann auch zu zeigen, dass es ein ernsthafter Kampf ist. Einen Punkt will ich dazu noch machen. Ich fand es spannend, dass die UEFA jetzt, bevor die Studie bekannt wurde, das ist ja erst durch Medien jetzt passiert, vorher ganz öffentlich über das neue tolle Kontrollsystem gesprochen hat, aber über die eigene Studie und die erschreckenden Ergebnisse, die wurden in dem Zusammenhang gar nicht erwähnt. Und das wollten sie vielleicht auch unterm Tisch halten, wobei ich die Strategie nicht ganz verstehe. Eine Studie wird nun mal irgendwann öffentlich, weil ein Aspekt herausgekommen ist, dass es relativ wenig Proben gab, die überhaupt genommen wurden. Also die UEFA muss tatsächlich Proben zusammensuchen von Spielern, um da irgendwelche Entwicklungen analysieren zu können. Das bei vielen Spielern gab es nicht mal eine Probe pro Jahr.
Wenn man viel über Doping in einem Sportbereich spricht, dann ist es schlecht für das Image dieses Sportbereichs, haben Sie mir gesagt. Jetzt ist es aber doch so, dass die UEFA das selbst jetzt in den Vordergrund bringt und immer wieder das Thema Doping aufwirft. Haben die da nicht was zu verlieren? Ich meine, bei der Tour de France war das ja verheerend fürs Image.
Ich glaube, das hängt echt viel vom Timing ab und wie glaubwürdig dann die Kommunikation ist. Also ob nur kommuniziert wird oder ob wirklich dann gehandelt wird. der Radsport hat es ja irgendwann entschieden, sehr offensiv dann damit umzugehen und nicht mehr einfach nur zu leugnen, sondern jetzt in den letzten 2 Jahren wurde tatsächlich auch wirklich viel gehandelt, auch wenn der Radsport weiter ein Dopingproblem hat. Und die UEFA musste, glaube ich, jetzt auch handeln, oder sagen wir mal insgesamt im Fußballsport muss gehandelt werden, weil jetzt doch die Einschläge immer näher kommen und immer mal wieder über Doping im Fußball gesprochen wird und das öfter als in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur mein subjektiver Blickwinkel, weil ich mich dauernd mit dem Thema beschäftige.
Glauben Sie, dass die UEFA von der Tour de France lernen kann oder braucht es eine Phase, wo dann die UEFA-Fußballspiele nicht mehr im Fernsehen übertragen werden, damit die Verantwortlichen merken, da müssen wir wirklich was machen für das Dopingproblem?
Ja, also ich glaube, diese Phase wird es nie geben im Fußball. Das hört man ja auch an der Argumentation jetzt immer schon, dass selbst wenn vorauskommt, dass jemand gedopt hat, ist dieser Effekt für den Zuschauer auch nicht so groß, weil er immer noch denkt, ja okay, jetzt hat er halt gedopt, konnte ein bisschen schneller laufen, aber die Technik oder das Ballgefühl, das hat er dadurch nicht verbessert, dass ein Trugschluss ist. Weil wenn du dopst, bist du natürlich auch viel konzentrierter, kannst mehr laufen. Und das ist sozusagen Zusammenhang zu dem eigentlichen Talent, was da unmittelbar hergestellt wird. Und ich glaube, weil im Fußball auch so extrem viel Geld drin steckt, werden wir nie diesen Punkt erreichen, der beim Radsport noch passiert ist, in der Leichtathletik zum Beispiel auch nicht passiert ist, dass da eine Sportart komplett ausgesetzt wird. Da würde nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern würden die Fans komplett ausrasten.
Aber bedeutet das nicht, dass man mit dem vielen Geld, das im Fußball steckt, das Dopingthema einfach klein halten kann?
Ja, mit Sicherheit. Also da müsste man jetzt in Details genau reingehen, aber es sitzen in vielen entscheidenden Positionen, auch in Anti-Doping-Gremien, Persönlichkeiten, die das mit beeinflussen können, was wie gemacht wird. Und wir müssen uns nur vorstellen, was passieren würde, wenn eine positive Probe von einem Cristiano Ronaldo mal bekannt werden würde. Also absoluter Konjunktiv gerade, dafür gibt es dann keine Anzeichenpunkte, dass er gedopt hat. Wäre das eine Probe, die man jetzt sofort einfach veröffentlichen würde und fertig ist? Das war ja auch im Radsport so, dass eher Journalisten waren, die dann von den großen Sportlern, die das Doping aufgedeckt haben.